Lieber Herr, heute Abend wollen wir vor dir, dem ewigen Gott, stehen. Unser Leben steht in deinen Händen und die Zeit hast du uns bemessen. Und dann sehen wir ihm wieder bange auf die Zeichen der Zeit und sind doch so fröhlich, dass du alles in deiner Hand hast. Wir möchten dich bitten, dass du auch in diesen Tagen unser Leben führst, dass du zum Ziel kommst mit deinen Planungen auch bei uns und dass wir etwas werden zu deinem Lob. Amen. Offenbarung 14. Offenbarung 14. Bevor ich diesen Abschnitt lese, möchte ich zum x-ten Mal noch einmal darauf hinweisen, dass ich nicht der Meinung bin, dass die Offenbarung einen exakten Zeitablauf schildert. An diesem Kapitel können Sie es gleich beobachten, wenn wir es lesen. Da steht nämlich dran, dass doch die Evangeliumsverkündigung auch in der Zeit des Antichristen weiterläuft. Und ich habe immer den Eindruck, die Offenbarung berichtet auf verschiedenen Ebenen. Sie hat einmal in einem Stück die Herrschaft des Antichristen geschildert. Und im Kapitel 14 kommt etwas, was zur gleichen Zeit abläuft, nämlich die Evangeliumsverkündigung, die auch in der Zeit des Antichristen dennoch nicht verstummt. Und was gleichzeitig im Himmel abläuft. Von daher erkläre ich es mir immer wieder, dass manche Ausleger der Offenbarung ein sehr kompliziertes Nacheinanderordnen. Und für mich ist es immer wieder so, die Abläufe dieser Weltgeschichte laufen doch so unmittelbar ab, dass immer wieder mehr das Böse sich verdichtet, stärker herrscht über die Welt. Und gleichzeitig ist die Gottesherrschaft im Himmel fest. Ich meine nur, dass es hinläuft auf die Auferstehung, auf die Wiederkunft Jesu. Und ich kann mich nicht damit abfinden, dass wir hier immer wieder andere Zeitläufe haben. Offenbarung 7 war zum Beispiel ein erster Blick in den Himmel. Aber natürlich ist der Himmel immer da. Es wird einmal der Vorhang weggerissen, damit man nicht mutlos wird, wenn man all das Schwere sieht. Und jetzt im Kapitel 14 ist das wieder eingeblendet. Kommt ja dann wieder im Kapitel 21. Neuen Himmel und die neue Erde. In Kapitel 14 sieht man, dass gleichzeitig die Schar aus allen Völkern und Nationen vor dem Thron Gottes steht. Also gleichzeitig verschiedene Ebenen, aber die Offenbarung erzählt das immer durch bis ans Ende. Und so stößt man immer wieder an das Ende der Welt und meint, ja, ist jetzt ein Ende, da fängt es wieder neu an. Dabei sind das nur die verschiedenen Ebenen. Die Geschichte des Antichristen wird von Anfang bis Ende erzählt. Während wir das heute immer gern unterbrechen in der Filmtechnik, mal hier hinblicken, mal da hinblicken, erzählt die Offenbarung kapitelweise die Posaunengerichte, die Herrschaft des Antichristen und dann die Himmelsherrschaft. Aber wir müssen es ineinander sehen und wir würden es mehr ineinander kombinieren, so wie wir es auch heute bei unseren Darstellungen tun. Das war mir wichtig, noch einmal für die, die neu dazugekommen sind, zu erklären. Und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion, und mit ihm 144.000. Die hatten seinen Namen und den Namen seines Vaters geschrieben auf ihrer Stirn. Und das ist der Gegensatz zu dem, was wir letztes Mal hörten. Die ganze dunkle Macht des Antichristen und dann steht das Lamm. Das wirft keiner um. Das herrscht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und wenn auch noch so sehr auf dieser Welt der Teufel triumphiert, Jesus steht als das sanfte Lamm und hat doch alle Fäden der Geschichte in seiner Hand. Und ich hörte eine Stimme vom Himmel, wie die Stimme eines großen Wassers und wie die Stimme eines großen Donners. Und die Stimme, die ich hörte, war wie von Harfenspielern, die auf ihren Harfen spielen. Und sie sangen ein neues Lied vor dem Thron und vor den vier Gestalten und den Ältesten. Und niemand konnte das Lied lernen, außer den 144.000, die erkauft sind von der Erde. Diese sind's, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind jungfräulich. Die folgen dem Lamm nach, wohin es geht. Diese sind erkauft aus den Menschen als Erstlinge für Gott und das Lamm, und in ihrem Mund wurde kein Falsch gefunden. Sie sind untadelig. Und ich sah einen anderen Engel fliegen, mitten durch den Himmel. Der hatte ein ewiges Evangelium zu verkünden denen, die auf Erden wohnen, allen Nationen und Stämmen und Sprachen und Völkern. Also das ist jetzt gerade meine Meinung. Nicht, dass ich sage, wenn die Herrschaft des Antichristen abgeschlossen ist, kommt noch mal eine Periode der Evangelisation. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass das eben auch die dunkle Zeit des Antichristen betrifft, dass Gottes Engel das Evangelium predigen. Es ist ja viel wichtiger, dass hier vielleicht es so ist, dass die Weltmission nur durch Engel zu Ende geführt wird, in allen Sprachen. Es ist ja unsere Schande, dass wir das nicht schaffen, das Evangelium in allen Völkersprachen zu verkündigen. Ja, eigentlich leicht. Und dann macht Gott seine Weltmission noch am Ende fertig und bringt sie zum Ende. Und er sprach mit großer Stimme: Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen, und betet an den, der gemacht hat Himmel und Erde und Meer und die Wasserquellen. Die Stunde des Gerichts ist der jüngste Tag, der jetzt kommt. Und ein zweiter Engel folgte, der sprach: Sie ist gefallen, Babylon, die große Stadt, denn sie hat mit dem Zorneswein ihre Hurerei getränkt, alle Völker. Das Geheimnis Babels, das werden wir erst im Kapitel 17 und 18, meine ich, nochmal gründlich sprechen. Da steht dann von der großen Hure Babylon und der Untergang Babylons. Ist ja für uns immer ein wichtiges Wort, an dem wir uns auch kritisch prüfen, weil ja in der Offenbarung nicht nur die Riesenstädte gemeint sind mit ihrem Einfluss und die Kultur hier angesprochen ist, sondern eben ganz stark auch die Kirchen in diese Not kommen werden. Und nochmal das auch jetzt gleich bei der Textverlesung dazwischen zu sagen, ich habe da wieder, die Woche hat mir es jemand in die Hand gedrückt, so eine Schrift, die da einer gemacht hat, der da ein paar Mal unseren Gottesdienst und die Konfirmation gestört hat, der Lütjehan, der da auch sagt, tritt aus der Kirche aus, dann hast du Babel los. Babel geht mit uns mit. Babel geht mit uns mit. Und Babel finden sie auch in den Sekten. Das ist eben das Schlimme. Wenn das so einfach wäre, mit einer Austrittserklärung zu regulieren, dann wäre das leicht. Aber das wird in der Endzeit so schwer sein, dass es eben in unserer Zeit drin liegt. Und wir werden das gründlich prüfen müssen, wo dieser Geist Babels uns begegnet. Und da kommt Kapitel 17 und 18 wirklich ausreichend, wird das uns beschrieben. Jetzt werden wir nur auf Spekulationen angewiesen. Und ein dritter Engel folgte ihnen und sprach mit großer Stimme: Wenn jemand das Tier anbetet und sein Bild und nimmt das Zeichen an seine Stirn oder an seine Hand, der wird von dem Wein des Zornes Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in den Kelch seines Zorns. Und er wird gequält werden mit Feuer und Schwefel vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und der Rauch von ihrer Qual wird aufsteigen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, die das Tier anbeten und sein Bild. Und wer das Zeichen seines Namens annimmt, hier ist Geduld der Heiligen. Hier sind die, da halten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus. Das ist kurz gefasste Glaubensbekenntnis derer, die durch die schwere Drangsalszeit durchkommen. An dem erkennt man wahren Glauben. Geduld, die da die Gebote Gottes halten und an Jesus glauben. Wunderbar zusammengefasst. Und ich hörte eine Stimme vom Himmel zu mir sagen: Schreibe, selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben, von nun an. Ja, spricht der Geist, sie sollen ruhen von ihrer Mühsal, denn ihre Werke folgen ihnen nach. Es ist gut, dass wir wieder diese Technik haben, die Gott hier anwendet bei dem Johannes. Er sieht im Zeitraffer, er sieht gleichsam den Vorhang weggezogen, er sieht plötzlich hindurch, überspringt allen zeitlichen Abstand schon die Vollendung. Liebe Schwestern und Brüder, das ist auch für uns wichtig. Wir brauchen uns nicht erschrecken lassen. Wir können die ganze Not der kommenden Weltgeschichte gar nicht aufnehmen. Es schlaucht uns ja immer wieder dienstags diese Offenbarungs, Zukunft zu lesen. Aber es ist ja von uns gar nicht ganz durchzumachen. Der Herr wird uns ja vorher zu sich holen. Wenn er uns heimholt im Sterben, darf ich ja in die Ewigkeit gehen. Und da wird erzählt, dass diese Schar, die Offenbarung 7 schon genannt war, aus allen Nationen und Sprachen, hier steht und sie hat die Zahl von 144.000. Es handelt sich hier um eine symbolische Zahl, denn es ist eine Zahl, die damit zum Ausdruck bringen soll, dass Gott genau bemessen hat, wer dazugehört. Das sind die Gläubigen, die das ewige Leben erben. Möchte mit aller Klarheit immer wieder sagen, dass ich keine biblische Begründung finde für eine sogenannte Allversöhnung. Ich achte die, es sind eine ganze Reihe von uns, die auch diese Lehre vertreten, aber ich persönlich kann das in der Schrift nicht finden. Ich meine immer wieder, dass diese Lehre der Allversöhnung mehr aus einem Spekulieren über gewisse Gedanken kommt. In der Schrift steht das da, dass Gott eine Zahl errettet. Und wir sollen alles tun, um unsere Berufung und Erwählung festzumachen. Und das muss uns auch zur Evangelisation motivieren. Und das macht es dringlich, dass wir uns um andere mühen. Und ich freue mich da, wo Sie das begriffen haben. Mit Ihrem ganzen Einsatz kämpfen, dass Menschen gerettet werden und nicht verloren gehen. Das Kennzeichen der Geretteten ist, dass sie den Namen Gottes und den Namen Jesu an ihren Stirnen haben. Dort, wo das Malzeichen des Antichristen sonst ist, haben sie den Namen Jesu. In Wort und Werk und allem Wesen sei Jesus und sonst nichts zu lesen. Sie wollen ihm gehören, sie wollen ihm dienen, sie sind sein Eigen. Es geht nicht um den Namen einer Kirche. Es geht nicht um den Namen einer Gemeinde oder eines Vereins, es geht um Jesus, der in diesem Leben sich verklärt und verherrlicht. Noch einmal wird Jesus als das Lamm beschrieben. Das ist immer wieder die Erinnerung daran, dass er für uns geopfert wurde. Und wir werden in Jesus nur darin seine Größe sehen, in dieser Gestalt, wie er sich opfert für uns und sein Leben für uns lässt. So sehen wir ihn hier auch in der Offenbarung. Im zweiten Vers hören wir, wie hier eine große Einheit herrscht. Es ist uns ja immer wieder leid, wenn wir in der Christenheit zerfallen in so viele Gruppen, Kreise und Vereine und Denominationen. Einheit gibt es in der Anbetung Jesu. So wird es einmal in der Ewigkeit sein, wenn man das große Loblied singt. Kapitel 15 kommt dann, wie sie das Lied der Vollendung singen. Das hat auch der Jugendchor immer so gern gesungen, 15,3, groß und wunderbar sind deine Werke, Herr allmächtiger Gott, gell? Das ist das schöne Loblied Moses, das dann im großen Chor gesungen wird. Das heißt ja dann in der Offenbarung, Kapitel 7, sie schrien mit lauter Stimme. Es wird ein richtiger Freudenjubel sein, dieses vollkommene Jesuslob einmal zu singen. Wir werden dann, bin überzeugt, noch manches rückblickend sehen aus dieser Welt. Wir werden uns schämen, dass das Lob so kümmerlich hier in dieser Welt gesungen wurde. Wir sollten viel fröhlicher unser Jesuslob singen. Jesus Christus herrscht als König. Und unsere Osterlieder, unsere Freudenlieder im Vorgeschmack der Anbetung einmal dort vor dem Thron. Wie ein großer Wasserfall. Hör das, wie ein Donner, die Stimmen, die in der Harmonie zusammenklingen. Ach, das wird herrlich sein. Das große Lob Gottes in der Ewigkeit. Manche Lieder lassen das ja schon anklingen. Und ich hoffe doch, dass Sie auch immer wieder die Gesangbuchlieder sich erhalten. Jerusalem, du hochgebaute Stadt. Wollt Gott, ich wäre in dir. Wo dann das Kommen wieder mit Jubelklang, mit Instrumenten schön, Stimmen ohne Zahl. Das Halleluja, jetzt müsst ihr mal helfen, feine, man singt in Heiligkeit, das Hosianna reine und Ewigkeit. Schön, also wir sollten wieder lernen, unsere Memory-Singer da, ja, ja. Gut, die Lieder sind doch wunderbar. Damit haben sich viele Generationen die Vorfreude auf die Ewigkeit erhalten. Und sie sangen ein neues Lied vor dem Thron. Es wird nicht mehr das alte Klagelied sein, sondern das Freudenlied. Und niemand konnte das Lied lernen, außer den 144.000, die erkauft sind von der Erde, die bestimmt sind von Gott. Jetzt ein Wort zu dem, was ist da gemeint, die sich nicht befleckt haben. Hier geht es um eine reine Jesusliebe. Und es ist auch hier eine symbolische Sprache. Vielleicht schwingt das mit, dass sie Leute sind, die keusch gelebt haben. In der Bibel wird das geschlechtliche Leben nicht abgewertet, wie manche behaupten. Da müssen sie die Bibel bloß lesen. Die sagt ein volles Ja dazu, dass Gott uns als Mann und Frau geschaffen hat. Das ist nicht das Problem. Sonst geht darum, dass wir in einer Verantwortung vor Gott auch die Gabe unserer Geschlechtlichkeit gebrauchen. Hier ist aber gemeint, dass sie in einer großen Reinheit allein Jesus nachgefolgt sind. Es ist auch eine große Sache, und das gab es zu allen Zeiten, dass viele das auch wortwörtlich und buchstäblich so verstanden haben. Denken wir nur an unsere Diakonissen, aber viele andere, die kein Diakonissenkleid angezogen haben, die gesagt haben, ich lebe mein Alleinsein für Jesus, in einer großen Liebe für ihn. Auch das ist jedenfalls hier zumindest drin. Man kann es aber auch ganz anders bildhaft nur auffassen, dass sie eine reine Liebe für Jesus leben, mit ihrem ganzen Tun und Lassen. Auch im Vers 5 hier noch einmal, in ihrem Mund wurde kein Falsch gefunden, sie sind untadelig. Interessant, dass gerade das immer wieder betont wird in der Offenbarung, dass unser ganzes Wesen vor Gott durchläutert sein muss. Ganz rein, ganz geheiligt für ihn, ganz in Dienst genommen. Und nun kommt der nächste Abschnitt, das Gericht. Bevor ich da beginne, möchte ich noch einmal das zusammenfassen, was wir gerade gehört haben. Dieser herrliche Ausblick auf den Sieg. Und es ist eigentlich schade, wir hätten heute Abend nur diese 5 Verse nehmen können und dann uns daran genügen lassen, einfach sagen, das ist doch ausreichend. Uns zu freuen auf die große Vollendung, wenn wir einmal dort stehen vor dem Throne Gottes. Und man kann doch fast sagen, wenn man nur ein Jahr nimmt, nächsten Monaten, einige werden aus unserer Mitte wahrscheinlich abgerufen werden vor den Thron Gottes, in diese Schar der 144.000 hinein. Noch einmal, sie ist nicht begrenzt auf diese Zahl. Aber in diese Zahl derer, die den Namen Jesu auf ihren Stirnen tragen. Und das ist schön, wenn auch diese Lieder des Sieges und der Vollendung bei uns nicht aussterben. Wie wird uns sein, wenn wir einmal das schöne Lied von Spitta, den letzten Staub, den Schweiß von unserer Stirn gewischt und den Staub von unseren Füßen geschüttelt, wir einkehren in Herrlichkeit. Wenn nach der Erde Leid arbeiten, peinlich in die goldenen Gassen ziehe ein. Also all diese Lieder wollten wir wieder lebendig halten und in der Vorfreude, dass wir durch die ganzen Nöte der kommenden Geschichte hindurchsehen. Jetzt kommt das Gericht. Der Engel, bevor das Gericht auch vollzogen wird, ist noch einmal deutlich gesagt, dass Gott allen Menschen sein Evangelium anbietet. Mir tut das immer weh, wenn wir die Frage so theoretisch diskutieren, was ist mit den Menschen, die das Evangelium noch nicht gehört haben. Das ist ein schweres Problem. Aber wir können es ja lösen. Wir können sehr viel dazu tun, dass alle Menschen eine faire Chance haben, von Jesus zu hören. Darum haben wir ja die evangelistische Unruhe. Darum ist uns die Weltmission so wichtig. Und das ist Gottes oberstes Anliegen, dass alle Menschen von seiner Liebe erfahren. Einer hat schon mal gemeint, könnte das auch sein, dass dieser Engel bedeutet, dass Gott noch einmal diese Medien der Satelliten benutzt, um das Evangelium allen Menschen zu verkünden? Vielleicht. Wir wissen ja nicht, was in dieser Bildsprache gemeint ist. Wird manches sein, was wir erst besser verstehen, aber Gott hat das noch zu seinem ganzen Ziel, dass er vor dem Gericht noch einmal den Menschen das anbietet. Die Buße, die Umkehr. In der Kinderkirche hatten sie am Sonntag, wie Lot aus Sodom geführt wird. Und da hat es uns doch erschüttert, wie diese Schwiegersöhne von Lot da sich amüsieren über diese lustige Geschichte, dass da also Sodom untergehen wird. Wie witzig. Es war ihnen lächerlich. Und in der christlichen Botschaft gipfelt alles in der Buße. Ich bin tief bekümmert, dass in den Stuttgarter Gemeinden der kommende Bußtag als ein Friedenstag begangen wird. Nein, Buße ist ein wichtiges Wort. Buße ist ein ganz wichtiges Wort bei uns. Und wir haben gerade in unserer Zeit, auch in unseren christlichen Gemeinden, Buße ganz entscheidend nötig. Oder sagen wir es im biblischen Wort, Bekehrung, Umkehr. Und das bietet dieser Engel noch einmal an, er hat das ewige Evangelium zu verkünden. Das ist immer so in der Bibel, es gibt kein Evangelium, das in die Zeit verändert wird. Es gibt nur ein ewiges Evangelium. Paulus sagt schon im Galaterbrief, Kapitel 1, es kann gar kein anderes Evangelium geben. Und selbst wenn ein Engel vom Himmel runterkäme und ein anderes erzählt, es gibt kein anderes, es gibt nur das eine Evangelium. Und dieses eine alte Evangelium ist das rettende Evangelium für die Welt. Es gibt kein modisches Christentum. Man kann ein paar Firlefanz machen, egal wie wir unsere Gottesdienste gestalten. Man kann in Äußerlichkeiten was ändern, aber im Evangelium kann man doch nichts ändern. Jesus Christus für meine Sünde gestorben, der mir allein den Tod aufschließen kann. Er hat ein ewiges Evangelium zu verkünden. Und dann will er, dass Gott die Ehre gegeben wird. Wir hatten gerade noch ein Gespräch hier mit einem im Bibeltraining und der hat gesagt, eigentlich bekümmere ihn das, dass in unseren Kirchen Gott gar keine Chance mehr gegeben wird, reden zu können. Weil oft vor lauter Menschenthemen das Wort Gottes nicht mehr erklingen kann. Das ist auch für uns ganz wichtig. Wir wollen nicht unsere Programme vor uns hertragen, sondern stille werden vor Gottes Wort. Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. Das ist der letzte Bußruf durch die Zeit. Ich habe vorher schon gesagt, dass wir aufpassen müssen, dass Babel nicht bloß auf irgendwelche Organisationen zu beziehen. Das trifft alle kirchlichen und christlichen Organisationen. Ob Gott geehrt wird oder ob unser Name groß herauskommt. Und es geht uns auch nicht um einen evangelikalen Verein oder um einen pietistischen Verein, sondern es geht um Gott und um seine Ehre. Und da müssen wir ganz arg aufpassen, dass wir immer wieder aufs Wort der Schrift zurückkommen und allein hier bei seinem Wort stehen. Betet den an, der gemacht hat Himmel und Erde und Meer und die Wasserquellen. Die Weite und die Größe unserer Welt. Vielleicht ist das ein besonderes Thema deshalb, weil ja der Mensch immer stärker in den Mittelpunkt rückt, auch beim Antichristen. Das, was in diesen Tagen ja so unheimlich wird, dass der Mensch immer mehr sich als der Erlöser und als der Retter selber sieht und bezeichnet. Darum wird das sicher das Entscheidende sein. Betet ihn an. Ich habe immer noch rumgerätselt, warum dieser schreckliche Fernsehfilm, den die da gemacht haben, auch auf der Hofacker-Konferenz, also Jugendkonferenz, Weltmission, warum die dreimal in den Versammlungen, wo sie uns wirklich genug gestört haben, dann nur Menschen beim Beten aufnahmen. Vielleicht wollten sie uns karikieren, vielleicht war es auch gar nicht böse gemeint. Einer von uns hat sehr ärgerlich gesagt, wie wenn wir lauter Deppen wären, die da ein bisschen Kopf in den Schoß hängen. Aber vielleicht ist das der Anstoß. Dass wir wirklich meinen, dass das Gebet das Entscheidende sei. Vielleicht wirkt das auf so einen unbefangenen journalistischen Betrachter so, dass er das wirklich herausgreift als das Typische und er denkt gar nichts Böses dabei. Denn das wird so sein, dass wir Gott anbeten und dass wir uns darin unterscheiden. Und seien Sie nicht jetzt ärgerlich, wenn Sie einer verspottet oder verhöhnt und sagt, betest du? Ja. Es kann ja schon ein großes Bekenntnis sein, wenn man in einer Kantine betet. Ja, ich nehme das aus den Händen Gottes. Und dann kommt, dass diese große Hure Babylon gefallen ist, diese Verführungsmacht, die viele Menschen, ja, das ist ja immer mit dem Bild der Hurerei gemeint hat, in einer ganz merkwürdigen Verführungsart an sich gebunden hat. Und ein dritter Engel folgte ihnen und der sagt jetzt das Gericht. Wenn jemand das Tier anbetet, dieses Tier des falschen Propheten oder den Antichristen, das Zeichen an seine Stirn nimmt und der Hand, der wird unters Gericht kommen. Auch hier haben wir diese ernsten Worte vom Verlorengehen. Unter das Gericht Gottes fallen. Ich habe in den letzten Tagen einen interessanten Artikel gelesen über Heinrich Heine. Wir haben ja Literaten unter uns, die sich dafür interessieren. Der kam im Faktumheft, war es, sehr eindrucksvoll. Wie Heinrich Heine unter einer schweren achtjährigen Krankheit, in der er das Bett nicht verlassen konnte, ja viel von seinem Spott und von seinen Gotteslästerungen bereut hat. Und da hat er dann gesagt, es muss alles durchs Feuer durch. Und es hat ihn immer wieder rasende Angst gepackt vor dem großen Feuer des Gerichtes. Manche zitieren ja einen Vers, den angeblich Heinrich Heine gedichtet hat, der ist natürlich eine Erfindung. Es ist immer schade, dass Evangelikale auch solche Fälschungen auf den Markt bringen. Seit 1973 ist die von einem Abraham Meister einmal eingeschleust worden. Aber das, was Heinrich Heine wirklich sagt, da weiß man nicht, ob wie weit er in den christlichen Glauben eindrang. Was mich gepackt hat, ist, wie er richtig gespürt hat, wie das Feuer all das Wertlose des Menschen verbrennt. Und er da richtig Angst gehabt hat über seinem Leben, es könnte viel zu viel diesem Feuer anheimfallen. Und mich hat das beeindruckt in einer Zeit, gerade bei Heinrich Heine, einem solchen Literaten, wie er das ganz wach sieht. In unserer Zeit gibt's keine Gerichtsangst mehr. Warum die weg ist, weiß ich nicht. Die Leute haben Umweltangst und Angst für Bäume und Angst für Auspüffe und alles. Aber Gerichtsangst haben sie überhaupt nicht. Am Sterben die Bierruhe, kein Problem, Beerdigung. Gar nicht schlimm, es geht zum Opa gut. Sagen, woher wissen Sie das? Ha, sie muss doch so sein, so tot, so das Beste, was einem passieren kann. Und das ist eigentlich merkwürdig. Ich denke, vielleicht kommt das einmal wieder, wenn Menschen wirklich dem Tod in die Augen sehen. Dass Tod wirklich zerstören ist und durchs Feuer des Gerichtes hindurch. Wahrscheinlich empfindet man es nur selber. So. Wir haben doch alle Angst vor unserem Sterben. Und es tut uns gut, wenn wir in dieser Angst auch unser Leben neu ordnen. Und manches in unserem Leben klären, damit wir bereit sind. All das, was hier steht, Vers 10 und 11, ist doch deutlich. Und dann kommt dieser Vers 12. Der Sieg ist dort, wo die Gebote Gottes gehalten werden. Heilige sind nicht fehlerlose Leute, sondern Leute, die die Vergebung Jesu über ihrem Leben angenommen haben. Die ihre Schulden vergeben haben. Sünden sind ausgelöscht durch das Blut Jesu. Das sind die Heiligen. Sie sind doch ein Heiliger, hoffe ich. Und die an Jesus glauben. Wir hatten also vorher das Zorngericht, die Verdammnis, die hinweggeht. Und jeder Einzelne entscheidet. Das steht auch hier im Kapitel 14 drin. Meine Entscheidung gegenüber dem Evangelium entscheidet über meine Zukunft. Wo werde ich meine Ewigkeit zubringen? Das ist ein sehr schwerer Blick auf unsere Kinder, im Blick auf unsere Freunde, auch denen, denen wir immer das sagen. Ich bin all denen sehr dankbar, die einladend jetzt mit unserem Traktat und mit dem Notizenzettel in die Häuser gehen. Wir haben diese Verantwortung für Menschen. Was haben die Leute sich bemüht, damit sie ja keinen radioaktiven Spinat essen? Und die Leute leben in einer Gottlosigkeit ohne Gleichen. Wir sollten sie doch zurückreißen. Sagen in aller Liebe, aber Klarheit, Leute, das dürft ihr nicht. Fürchtet Gott, ehrt ihn. Und dann steht noch da von denen, die in dem Herrn sterben. Von nun an Ja, spricht der Geist, sie sollen ruhen von ihrer Mühsal, denn ihre Werke folgen ihnen nach. Es gibt Taten, die man in dieser Welt getan hat und die auch in der Ewigkeit noch Bedeutung haben, die nicht vergeblich sind. Das ist jetzt wichtig. Mit diesen Werken kann man sich nicht den Himmel erkaufen, man kann sich auch nicht Vergebung selber schaffen. Aber es ist schön, dass man in dieser Welt Werke tun kann, die nicht vergeblich sind, sondern die bis in die Ewigkeit hineinrauchen. Noch reinreichen, nicht als Verdienst, sondern als Taten, die in Gott getan sind. Und das ist doch das Schönste, wenn man einen Menschen etwa zu Gott führen darf. Aber auch jede Tat der Liebe ist so eine Tat, zu der sich Gott bekennt. Und diese Zeit des Antichristen ist nicht bloß eine dunkle Zeit, sondern eine Zeit, in der auch noch Werke getan werden, die in Gott getan sind und die Bedeutung haben. Wir wollen die Zeit ausnutzen, dass uns der Herr leiten kann und uns das auch wichtig machen kann, was unsere Werke sind, die wir zu tun haben und die von ihm gesegnete Werke sind.